Ja, vielen Dank, Daniel, für die freundlichen Worte. Und ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Und natürlich freue ich mich besonders, dass ich dir, Lukas, an diesem Tag Gottes Wort predigen darf. Heute an dem Tag, wo du in den... Ich hatte aufgeschrieben Pastorendienst. Ich habe mir sagen lassen, ihr nennt eure Pastoren Gemeindereferenten. Also ich lasse mich da gerne noch belehren. Wenn ich in der Predigt von Pastor und Ältesten und so weiter rede, ich meine immer das Gleiche. Das sind einfach die Leute, die die Gemeinde leiten. Nach meinem Verständnis ist das ein Amt und ich nenne dich aber auch gerne Gemeindereferent. Und ich auch. Lukas, in deinem Fall ist, dass ich hier heute stehen darf und dir Gottes Wort predigen darf, noch ein bisschen mehr besonders, als es sonst schon ist, wenn ich ab und zu die Gelegenheit habe, ehemalige Trainees in ihren Dienst einsegnen zu dürfen. Denn du bist in unserer Gemeinde in München aufgewachsen. Das heißt, ich kenne dich schon seit meinem Dienstbeginn. Und wir haben das mal gemeinsam recherchiert, da warst du 9 Jahre alt. Das heißt, ich kenne Lukas schon sehr lange. Und es war für mich wirklich eine große Freude zu sehen, wie aus dem kleinen Luki ein gestandener Mann Gottes geworden ist. Ich kann mich an manches erinnern. Ich erinnere mich daran, wie du als Teenie plötzlich unter dem Mentoring von einem Teenkreis-Mitarbeiter wirklich enorm gewachsen bist, richtiges Interesse bekommen hast am Wort Gottes. Ich kann mich daran erinnern, wie die Zeit kam, wo du für dich die Weichenstellung finden musstest, wo geht's hin mit dem Leben und du erstmal nach Wiedenest gegangen bist und dann zurückgekommen bist, brennend für den Herrn. Bevor du dann ins Theologiestudium nach Gießen gegangen bist, hast du deine erste Bibelstunde in der Gemeinde gehalten. Und wenn ich mich richtig erinnere, saß deine Mutter direkt neben mir und war schwer beeindruckt von dem, was du dort aus der Bibel einer größeren Gruppe Menschen nahegebracht hast. Nun, und dann kamst du zurück von der FDH und ich durfte dich die letzten 3 Jahre erleben. Und ich glaube, da habe ich dich erst so richtig kennengelernt und ganz besonders schätzen gelernt. Als einen wirklich klugen Theologen und als einen Mann, dem die Gemeinde richtig am Herzen liegt, der die Gemeinde liebt. Ich habe zwischendurch gedacht, na, vielleicht wird aus ihm ein Theologieprofessor, ein Dozent. Und Lukas hat deutlich gemacht, nee, ich finde Gemeinde ist so wertvoll und so schön und ich liebe Gemeinde, ich will der Gemeinde vollzeitlich dienen. Und so bist du heute hier und wir wollen dich nachher in den Dienst einsegnen. Und ich möchte dir zu diesem Anlass Worte predigen, die ein älterer Pastor einem jüngeren Mentee, vielleicht darf ich das so sagen, einem jüngeren Kollegen geschrieben hat. Unser Predigttext für heute findet sich im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, die Verse 12 bis 16. Und die Kernbotschaft, die dieser Abschnitt uns lehrt, die steht direkt hier und die spricht dich sehr direkt an, Lukas. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, denn es geht um alles. Nun wird diese Predigt in erster Linie eine Ansprache an Lukas Stadt sein. Und zugleich möchte ich, dass wir alle diese Predigt auch persönlich für uns hören. Denn das, was dieser Text uns letztendlich zu sagen hat, sagt er wirklich jedem. Denn Gott hat jeden Christen begabt, damit wir ihm, dem Herrn und seiner Gemeinde dienen können mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Jeder in seiner ganz besonderen Funktion. Und wir alle haben biblisch den Auftrag, Acht zu haben auf uns selbst. Und auf die Lehre. Von daher ist es meine Hoffnung, dass Gottes Wort zu jedem Einzelnen hier heute Morgen spricht. Ich möchte uns den Predigttext lesen, 1. Timotheus 4, die Verse 12 bis 16. Hört auf Gottes heiliges und fehlerloses und irrtumsloses Wort. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild. Im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Dies lass deine Sorge sein. Damit gehe um, damit dein Fortschreiten allen offenbar werde. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken. Denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Ich möchte diesen Text mit unseren in drei Abschnitten entfalten. Hab Acht auf dich selbst, hab Acht auf die Lehre, denn es geht um alles. Und bevor ich das tue, möchte ich mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Danke, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, weil dein Wort lebendig und kräftig ist. Herr, und so wollen wir dich bitten, dass du unsere Herzen auftust, dass wir bereit sind zu hören, was du einem jeden von uns zu sagen hast. Herr, schenk, dass dein Wort unsere Herzen erreicht, sodass es uns verändert, dass es uns ermutigt und tröstet, dass es uns belehrt und ermahnt, so wie ein jeder es braucht. Herr, so führe du meine Worte so, dass wir nicht Worte eines Menschen hören, sondern dein heiliges Wort. So sprich du, Herr. Das erbitten wir in Jesu Namen. Amen. Bevor ich zu dem eigentlichen Predigttext komme, ist es sicher hilfreich, kurz den Kontext zu verstehen. Das ist immer so die Herausforderung, wenn man einfach mal so als Gastprediger kommt und irgendeinen Text aus dem Kontext reißt. Deswegen will ich kurz den Kontext herstellen. Also Paulus hatte drei Missionsreisen, nicht? Das wissen wir. Auf seiner zweiten Missionsreise, gleich zu Beginn, kam er nach Lystra und fand dort einen jungen Mann namens Timotheus. Er nahm ihn mit auf seine Missionsreise. Ganz am Ende der zweiten Missionsreise, eigentlich so auf der Rückfahrt, kommt er nach Ephesus. Ist er nur ganz kurz, sagt, er wird wiederkommen und dann kehrt er erstmal zurück nach Jerusalem und Antiochia und dann reist er wieder los zur dritten Missionsreise und Timotheus ist wieder dabei. Er kommt gleich zu Beginn nach Ephesus und er bleibt dort 2,5 Jahre länger als in jedem anderen Ort, zu dem er als Missionar auf seinen Missionsreisen kam. Er ist in gewisser Weise dort der Gemeindegründungspastor. Er dient dieser Gemeinde. Das Evangelium breitet sich von Ephesus aus in der ganzen Region. Ein extrem fruchtbarer Dienst. Dann ist es an der Zeit, nach 2,5 Jahren, weiterzuziehen. Und wir lesen dann, dass Paulus Timotheus in Ephesus zurücklässt. Timotheus soll also nun in dieser Gemeinde weiter dienen. Er soll sich um die Gemeinde kümmern. Und einige Jahre später schreibt Paulus jetzt einen Brief an Timotheus. Und damit indirekt auch an die Gemeinde, denn diese Briefe wurden in der Gemeinde gelesen. Und er gibt in diesem Brief Timotheus ganz konkrete Anweisungen für seinen Dienst in der Gemeinde. In den ersten 3 Kapiteln geht es dabei wirklich um die Gemeinde als Ganzes. Dinge, die dort schieflaufen. Da kommen falsche Lehren hinein und Paulus hört davon und ermutigt Timotheus, wirklich weiter klar und deutlich das zu predigen, was wirklich in Gottes Wort steht und sich nicht auf andere Dinge einzulassen. Er beschreibt noch mehr, wie die Gemeinde eine Leitung bekommen soll von Bischöfen oder Ältesten oder Pastoren. Und dann in Kapitel 4 wird er persönlich. Das ist der Abschnitt, in dem wir sind. Eine ganz persönliche Ansprache von Paulus an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus. Nicht, das sehen wir gleich im ersten Punkt, in Vers 12, wo es heißt, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Nun, Timotheus war zu der Zeit, als Paulus da schrieb, wahrscheinlich so Anfang, Mitte 30 und damit deutlich jünger als Paulus. Und die Gefahr war real, dass die Menschen dort in Ephesus, die auf Paulus gehört hatten, den Timotheus nicht sonderlich ernst nehmen. Was hat ein junger Mann schon gestandenen, reifen Männern und Frauen zu sagen? Herr Paulus schreibt diese Worte an Timotheus ganz bewusst in einem öffentlichen Brief. Das hat zur Folge, dass die Gemeinde mithört, was er Timotheus zu sagen hat. Und ich glaube, es ist auch gut für uns, diese Worte zu hören. Gut für euch als Gemeinde, diese Worte zu hören. Lukas und ich hätten uns ja auch zu zweit treffen können, ich hätte ihm das predigen können, aber ihr sollt dieses Wort hören. Nun, Lukas ist gerade erst 25, aber er ist von Gott begabt. Und ihr habt das anerkannt, ihr habt ihn berufen, damit er euch in der Gemeinde dient. Primär in der jungen Gemeinde, aber letztendlich auch als Teil der Gemeindeleitung. Und er wird sicher auch ab und zu hier stehen und predigen. Und liebe Gemeinde, niemand verachte ihn wegen seiner Jugend. Nun, Paulus schreibt diese Worte sicher ganz bewusst öffentlich, damit die Gemeinde sie hört. Aber er schreibt sie an Timotheus. Lukas, du bist quasi in der Timotheus-Rolle heute und von daher gilt diese Aufforderung dir. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild. Und Paulus erwähnt dann konkret 5 Bereiche, in denen Timotheus und letztendlich wirklich jeder reife Christ anderen Gläubigen ein Vorbild sein soll. Und eigentlich könnte man über diese 5 Worte 5 Predigten halten. Ich gehe da jetzt ganz schnell drüber hinweg, aber ich hoffe, wir kriegen so ein bisschen Eindruck davon, in welcher Hinsicht wir vorbildlich leben sollten. Und ich hoffe, ihr erkennt sofort, dass alle 5 Bereiche Bereiche sind, zu denen die Bibel auch an anderen Stellen spricht und nicht nur Leute wie Timotheus anspricht, sondern wirklich jeden Christen. Sei ein Vorbild im Wort. Hier geht es an dieser Stelle nicht um das Wort Gottes, hier geht es um die Worte, die wir reden. Relativ deutlich aus dem größeren Kontext. Das heißt, Lukas, sprich deine Worte mit Bedacht. Sprich Worte voller Wahrheit, aber auch voller Gnade. Wie wir reden, ist von größter Bedeutung. Sei ein Vorbild darin, wie du deine Zunge gebrauchst. Sei ein Vorbild im Wort. Sei ein Vorbild im Wandel. Das heißt, in allen Lebensbereichen. Eine wichtige Wahrheit für jeden Gemeindeleiter ist, dass wir oft mehr durch unser Sein leiten, als durch das, was wir lehren. Menschen beobachten, wie wir sind. Und dem werden sie folgen. Da können wir andere Dinge predigen. Wenn wir so leben und so predigen, die Leute werden sagen, naja, das ist ja offensichtlich nicht so ernst zu nehmen, wer selber nicht danach lebt. Sei ein Vorbild im Wandel. Und sei ein Vorbild in der Liebe. Das ist wirklich die Triebfeder aller Dinge. Pflege deine Liebe zu Gott und zu den Menschen. In deinem Fall kannst du ja ein Beispiel an Jesus nehmen. Hab die Kinder lieb. Das ist dein primärer Dienstbereich, die junge Gemeinde. Hab eine Liebe für diese jungen Menschen. Und wir wissen, Liebe ist nicht einfach nur ein Gefühl. Die Welt will uns einreden, Liebe ist ein Gefühl, das kann man gar nicht steuern, das kommt und geht. Du weißt das besser. Du weißt, dass Liebe eine bewusste Entscheidung ist. Du entscheidest dich zu lieben. Du entscheidest dich, die Gemeinde zu lieben. Du entscheidest dich, den Herrn zu lieben. Und diese Entscheidung wird dann oft gesegnet, dadurch, dass aus dieser Entscheidung heraus immer wieder auch Gefühl kommt. Ich hoffe, ihr habt das in eurer Ehe schon oft erlebt. Sei ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe und im Glauben. Du brauchst für deinen Dienst ganz viel Gottvertrauen. Selbstvertrauen, das ist das, was die Welt dir sagt, ja, damit kommst du nicht weit. Es kann durchaus hilfreich sein, ein gesundes Maß an Selbstvertrauen, aber immer nur, wenn es abgeleitet ist von Gottvertrauen. Denn Gott kann alles und du nicht. Deswegen lebe im Glauben, im Vertrauen auf Gott. Sei den Menschen ein Vorbild darin. Lebe ihnen das vor, dass sie erkennen, von wem du abhängig bist, auf wen du vertraust, an wen du dich hängst. Und dann sei ein Vorbild in der Reinheit. Hier geht es wahrscheinlich wohl vor allem um sexuelle Reinheit, aber auch ganz grundsätzlich, halte dich fern von allem, was unrein ist, was nicht ehrenhaft ist. Also in gewisser Weise ist der Auftrag, lebe so, wie der Herr, den du als deinen Herrn bekennst. Lebe so wie Jesus. Ganz passend, das haben wir vorhin schon darüber nachgedacht. Nicht? Wir sollen heilig sein, so wie er heilig ist. Und eins ist klar, wenn du so vorbildlich lebst, dann wirst du nicht verachtet. Dann hört man dir gerne zu und folgt deinem Vorbild. Nun, liebe Gemeinde, letztendlich sind wir alle aufgerufen, so zu leben. Danach zu streben, mehr zu sein wie unser Herr. Ein Leben zu führen, das vorbildlich ist, sodass andere deinem Vorbild folgen können und letztendlich Jesus Christus folgen. Das ist der Auftrag, den Paulus zum Beispiel an die Korinther schreibt. Folgt meinem Vorbild, so wie ich Jesus Christus folge. Das ist eine lange Kette. Wir laufen alle Jesus hinterher, aber wir helfen einander dabei, indem wir selber wieder für andere ein Vorbild sind. Von daher, lieber Christ, hab Acht darauf, wie du lebst. Lebe vorbildlich. Im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Und da, wo du merkst, dass das noch nicht ganz der Fall ist, da lass dich von Gottes Geist verändern. Gott will dich verändern. Folge Christus, schau auf ihn und im Schauen auf ihn, im Hören auf sein heiliges Wort wirst du verändert werden, verwandelt werden hinein in sein Ebenbild. Das ist eine biblische Verheißung. Gib dieser Verheißung Raum in deinem Leben, indem du dich immer wieder auf Christus hin ausrichtest. Nun, Lukas, du sollst ein Vorbild sein. Und gerade die junge Gemeinde, gerade junge Leute werden so stark geprägt von den Menschen, auf die sie schauen. Na, das wissen wir. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Gemeinde ist, aber bei uns sammeln sich die jungen Leute oft in so ein bisschen Klicken und in den Schulen sieht man das ganz stark, wenn ich mit der U-Bahn in München zur Gemeinde fahre, dann, gerade morgens dann die ganzen Schüler, die Gruppen, die sind alle irgendwie gleich gekleidet, ja, die haben alle die gleichen Sprüche drauf, die prägen einander. Und da gibt es typischerweise so einen besonders coolen Typen, an dem orientieren sich alle, ja, oder so ein ganz besonders schickes Mädel, an dem orientieren sich alle. Nun, das ist in manchen Dingen einfach harmlos und witzig, aber wenn es um geistliche Dinge geht, ist es von größter Bedeutung. Und Lukas, du wirst in deiner Funktion hier in der Gemeinde die jungen Leute prägen. Du bist ein guter Typ. Die Jugendlichen mögen dich. Das weiß ich aus unserer Gemeinde. Sie folgen dir. Sie folgen deinem Vorbild. Deswegen sei ein Vorbild. Im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Ja, das ist wirklich der erste große Punkt. Hab Acht auf dein Leben. Und dann hab Acht auf die Lehre. Darum geht es ab Vers 13. Da heißt es dann, fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist, durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Dies lass deine Sorge sein. Damit gehe um, damit dein Fortschreiten allen offenbar werden. Also der junge Pastor soll nicht nur vorbildlich leben, er soll auch vorbildlich lehren. Und dabei wird Timotheus hier von Paulus gesagt, dass er mit dem weitermachen soll, was Paulus zuvor getan hat. Nun, du kommst hier, so wie ich das wahrnehme, in eine gut geleitete und gut funktionierende Gemeinde. Von daher musst du nicht alles neu starten. Auch du darfst einfach fortfahren mit dem, was andere bisher schon treu getan haben. Das heißt sicher nicht, dass du nicht eigene Akzente setzen darfst, dass du deine besonderen Begabungen nicht einbringen darfst. Ich denke, die Gemeinde erwartet das sogar von dir. Und ich glaube, die Gemeinde wird gesegnet dadurch, wenn du das tust und nicht einfach nur alles weitermachst, sondern dich mit deinen Begabungen auch einbringst und damit auch mitprägst. Aber letztendlich ist die Gemeinde nicht der Ort, an dem du dich selbst verwirklichst. Das ist wichtig. Du sollst das gute Werk des Herrn fortsetzen. In gewisser Weise empfängst du es von denen, die vorher gedient haben und eines Tages wirst du es abgeben an die, die dir nachfolgen. Füge dich ein. Als treuer Diener. Deswegen fahre fort, heißt es hier, mit Vorlesen, mit Ermahnen und mit Lehren. Und da sehen wir, dass der wesentliche Aspekt dessen, worum es hier geht, ganz klar die Lehre ist. Lasst uns kurz bedenken, um was es hier konkret geht. Das Vorlesen ist eindeutig das Vorlesen von Gottes Wort, also der Bibel. Das war damals von größter Wichtigkeit. Ich glaube, wir können uns das vorstellen. Damals in Ephesus, da hatte nicht jeder einfach mal eine Bibel parat. Denn damals kannten die Menschen ihre Bibel nur, weil sie von den wenigen, die Schriftrollen hatten, die Kopien hatten, vorgelesen wurden. Das Vorlesen war die Grundlage zur Erkenntnis von Gottes Wort. Deswegen war es so wichtig, dass in der Gemeinde treu Zeit genommen wurde und gegeben wurde, um das Wort Gottes zu lesen. In gewisser Weise ist dieser Teil des Wortdienstes heute nicht mehr so relevant für den Gottesdienst. Denn ihr habt sicherlich alle zu Hause eine oder mehrere Bibeln. Das heißt, euer Auftrag ist es, das nun zu Hause zu tun. Ich bin mir sicher, wenn jemand keine Bibel hat, kann er nachher auf Daniel zugehen, der gibt dir eine. Vielleicht habe ich zu viel versprochen, aber dann kümmere ich mich drum. Das ist eure Aufgabe. Wenn ihr meint, das reicht, sonntags in die Gemeinde zu kommen und dort Gottes Wort zu hören, dann habt ihr noch nicht verstanden, wie wichtig und wie herrlich es ist, dass Gott zu uns spricht. Was für ein Privileg es ist, dass wir Gottes Wort in unserer Sprache vorliegen haben, sodass wir jeden Tag, zu jeder Zeit Gottes Wort lesen können. Ja, wir haben es in unterschiedlicher Form. Wir haben gerade auf der Herfahrt noch im Auto den ersten Timotheusbrief einfach mal angehört. Von der Audiobibel, Hörbibel. Wir können und wir sollten uns Gottes Wort immer wieder vornehmen. Lukas, deine Aufgabe ist von daher nicht das Vorlesen. Und doch solltest du gerade in der jungen Gemeinde darauf zielen, dass die jungen Menschen in der Gemeinde Gottes Wort lieb gewinnen, sodass sie Gottes Wort selber lesen. Nun, und dann sollst du nicht nur dafür sorgen, dass das Wort Gottes gelesen wird, du sollst auch mit dem Wort Gottes ermahnen, heißt es hier. Das heißt, du sollst Gottes Wort so auf die Zuhörer anwenden, dass es ihnen ins Leben spricht, dass es ihre Herzen anrührt. Nicht das Wort, was hier steht, das kann mit ermahnen übersetzt werden oder mit ermutigt oder herausfordern oder trösten. Also letztendlich geht es darum, das Wort Gottes so zu Menschen zu sprechen, dass es wirklich in ihr Leben eindringt, dass es tief in ihre Herzen geht. Das heißt, da, wo du lehrst, ziele nicht nur auf den Kopf, ziele aufs Herz. Also, fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen und mit Lehren. Das heißt, ja, ziele aufs Herz, aber ziele auch auf den Verstand. Menschen müssen Dinge wissen und verstehen, sodass es dann das Herz auch erfüllen kann. Beides ist wichtig. Wir alle haben das nötig, Gottes Wort wirklich gelehrt zu bekommen. Das gilt natürlich insbesondere für die junge Gemeinde. Das liegt in der Natur der Dinge. Junge Menschen müssen noch ganz viel lernen. Und das gilt, glaube ich, umso mehr für deinen Dienst in dieser Zeit. Wir leben in einer Welt, in der gerade die jungen Menschen schon in Kindergärten und Schulen so verwirrt werden über das, was es wirklich heißt, überhaupt Mensch zu sein. Diese ganze Identitätsdenke, die ganze Genderdenke, all das, was wir heute der jungen Generation in unserer Gesellschaft mitgeben, das ist so verwirrend und so gottlos. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die junge Gemeinde tief gegründet ist im Wort Gottes. Dass sie die biblischen Wahrheiten wirklich tief kennen und ihnen vertrauen. Das heißt, hilf der jungen Gemeinde, Jesus Christus, vor allem Jesus Christus, klar vor Augen zu haben, ihn immer besser zu kennen. Und Paulus schreibt hier zu Timotheus, dass er damit fortfahren soll. Das ist quasi eine Ermahnung oder auch ein Aufruf. Und er ist wichtig, weil es Druck geben wird, genau das eben nicht zu tun. Manche jungen Menschen und vielleicht auch ihre Eltern werden dir dann sagen, dass die jungen Leute nicht so viel Belehrung brauchen und schon gar keine Ermahnung. Ja, die sollen einfach Spaß haben. Die brauchen Zuspruch, Leben ist schon schwer genug. Sie brauchen Bestätigung. Das sollen sie alles haben. Ich weiß, dass dir das im Teenkreis bei uns auch immer wichtig war, dass da auch Spaß dabei ist. Und doch müssen sie auch herausgefordert werden. Unser himmlischer Vater weiß am besten, was wir brauchen. Und durch sein heiliges Wort sagt er uns, dass es von Wichtigkeit ist, in der Gemeinde fortzufahren mit dem Lesen von Gottes Wort, mit der Ermahnung aus Gottes Wort, mit der Belehrung aus Gottes Wort. Das ist dein Auftrag. Und vielleicht ein Wort an die Eltern, die sich jetzt freuen, dass Lukas da ist und sich jetzt einbringt in die junge Gemeinde. Ich denke, ihr habt jeden Grund, euch darüber zu freuen. Und gleichzeitig möchte ich euch sagen, es bleibt eure Verantwortung, dass eure Kinder im Glauben vorankommen. Ihr könnt diese Verantwortung nicht an Lukas und andere treue Mitarbeiter delegieren. Auch wenn sicherlich neben Lukas hier noch manche andere sehr begabte Mitarbeiter sein mögen. Letztendlich haben die so wenig Einfluss auf eure Kinder, weil sie wenige Stunden in der Woche überhaupt Kontakt mit euren Kindern haben. Ihr als Eltern prägt eure Kinder viel, viel mehr. Und als christliche Eltern ist das eure primäre Verantwortung. Ihr seid verantwortlich für das geistliche Wachstum, für die geistliche Erziehung, für die Belehrung eurer Kinder. Prägt eure Kinder durch euer Vorbild, also durch euer Leben und durch das, was ihr ihnen lehrt. Das klingt vielleicht ganz klar und ihr sagt, na, natürlich. Aber eine Beobachtung, die ich immer wieder mache in Gemeinden, auch in unserer, ist, dass Eltern manchmal bei dem äußeren Druck dieser Welt die Prioritäten ein bisschen verschieben. Und dann ist die Belehrung aus Gottes Wort zwar auch irgendwie wichtig, aber wichtiger sind die guten Noten in der Schule, wichtiger ist, weiß ich nicht, der Klavierunterricht. Und dann bekommen andere Dinge eine sehr hohe Priorität. Ja, und ich habe nichts gegen gute Noten. Auch nicht bei meinen Kindern. Aber ich kann nicht sagen, ich würde niemals meinen Kindern sagen, geht heute nicht in den Teenkreis, weil ihr eine Schulaufgabe habt. Die sollen für ihre Schulaufgabe lernen, aber nicht, wenn Teenkreis ist. Nicht, wenn Gottesdienst ist. Denn eins weiß ich, für die Ewigkeit sind Schulnoten längst nicht so wichtig wie das Wort Gottes. Liebe Eltern, ihr helft Lukas in seinem Dienst, wenn ihr eure Verantwortung wahrnehmt. Und dann hat Lukas einen ganz anderen Startpunkt für das, was er tun kann mit seiner besonderen Begabung und in diesem besonderen Setting. Und wenn ihr Fragen habt zur Belehrung, dann denke ich, ist Lukas auch der richtige Ansprechpartner. Bei uns in der Gemeinde war uns immer wichtig zu sagen, dass der Pastor für die junge Gemeinde nicht nur für die Jugendlichen da ist, sondern auch für die Eltern. Denn manchmal brauchen sie Ansprechpartner. Und ja, ich glaube, manche erfahreneren Eltern sind da teilweise noch bessere Ansprechpartner, weil sie bestimmte Erfahrungen mitbringen, die Lukas und Hannah noch nicht haben. Und andererseits gibt es theologische Fragen und dazu ist Lukas in besonderer Weise ausgebildet und zugerüstet, um euch dort zu helfen. In Vers 14 erinnert Paulus Timotheus dann daran, wie ihm die Lehrbegabung von Gott geschenkt wurde. Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist, durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Wir wissen nicht ganz genau, was Timotheus erlebt hat, was ihm geschehen ist. Ganz sicher ist es nicht so, dass die Gabe, seine Lehrbegabung zu ihm kam, in dem Moment, wo Menschen ihm die Hand aufgelegt haben oder irgendwas geweissagt haben. Ich gehe davon aus, ich verstehe das so, ich bin aber vorsichtig, weil das nicht eindeutig ist, dass tatsächlich diese Begabung erkennbar war und dass dann die Ältesten, wahrscheinlich der Gemeinde in Lystra, als sie ihn ausgesandt haben mit Paulus, vielleicht auch später nochmal in Ephesus, ihm das zugesprochen haben, Weissagung kann einfach auch ein Zuspruch sein, ihm das zugesprochen haben, ihm die Hände aufgelegt haben und ihn in den Dienst eingesegnet haben. Und dass gerade dieser Zuspruch und dieses Gebet eine große Ermutigung mit sich bringt. Ich hoffe, dass, wenn du hier nachher eingesegnet wirst, genau das auch geschieht, dass du nochmal in besonderer Weise erlebst, diese Gemeinde erkennt das wirklich in mir, sie spricht mir das zu und sie bittet Gott, mir darin zu helfen und dass gerade das dann deine Lehrbegabung weiter aufblühen lässt. Und die sollst du eben nicht außer Acht lassen. Das soll deine Sorge sein, wie es zu Beginn von Vers 15 heißt. Das heißt, dass bei der Ausübung deiner dir von Gott gegebenen Gabe das immer dein primäres Anliegen sein soll. Deine Sorge, dein Fokus. Vieles andere wird nach deiner Aufmerksamkeit streben. Ich kenne eure Gemeinde nicht, von daher spreche ich überhaupt niemanden persönlich an. Aber ich kenne Gemeinden und ich weiß, wie das ist. Man müsste mal, es wäre doch gut, wenn. Und da gibt es alle möglichen Ideen. Du solltest dich um das kümmern und um das und vielleicht auch noch um das. Nun, als Diener der Gemeinde sollst du gerne dienen und gleichzeitig solltest du dir nicht von den Wünschen aller Menschen diktieren lassen, was deine primäre Aufgabe ist. Das diktiert dir Gott. Lass es deine Sorge sein, dass du mit deiner Gabe treu weiter dienst. Dass du fortfährst mit dem Vorlesen oder dem Lehren von Gottes Wort, dem Ermahnen und dem Lehren. Das braucht die Gemeinde mehr als alles andere. Die Gemeinde weiß manchmal nicht, was sie braucht. Die junge Gemeinde weiß oft nicht, was sie braucht, aber sie braucht Gottes Wort. Sei du ein treuer Diener am Wort Gottes. und strebe selber danach, Gottes Wort immer besser zu kennen, immer besser und kraftvoller lehren zu können. Das heißt dann hier weiter, dies lass deine Sorge sein, damit gehe um, damit dein Fortschreiten allen offenbar werde. Das klingt sehr herausfordernd, aber ich finde, diese Aussage ist tatsächlich der größte Trost in diesem sehr, sehr herausfordernden Text. Denn wir lesen hier von Fortschreiten. Das heißt, ihr kriegt keinen perfekten Pastor oder Jugendreferenten oder Referenten oder was auch immer. Bischof. Er darf fortfahren, er darf fortschreiten, er darf besser darin werden. Das ist das Ziel. Fortschritt machen. Eine Perfektion gibt es nicht. Ihr kriegt keinen fertigen, perfekten und so wie Daniel das jetzt schon seit Jahren macht, musst du am ersten Tag. Nein, nein, nein. Du darfst langsam anfangen und lernen und lernen und lernen. Aber Fortschritt sollst du machen. Denn das ist wichtig. Die Trainee-Zeit ist zwar vorbei, aber die Zeit des Lernens lange noch nicht. Das geht ein Leben lang weiter. Und ihr Lieben, auch dieser Auftrag gilt natürlich letztendlich uns allen als Christen, nicht wahr? Wir alle sollen weiter wachsen in der Erkenntnis und im Leben, in der Heiligung. Ein Sprichwort sagt, Stillstand ist Rückschritt. Und ich glaube, wir alle wissen, wenn wir schon einige Zeit Christen sind, wir alle wissen dann, dass das auch fürs geistliche Leben so schnell gilt. Stillstand ist Rückschritt. Ihr könnt drauf schauen, ob Lukas sich weiterentwickelt, ob er Fortschritte macht, aber eure primäre Sorge sollte sein, ob ihr selbst Fortschritte macht. Die Hürden, die Ältesten, die Gemeindereferenten, die haben den Auftrag, euch zum Ziel zu bringen. Aber ich glaube nicht, dass deren Auftrag ist, alle von euch zu tragen. Sie leiten euch, sie füttern euch. Und ihr sollt gehen, ihr sollt fortschreiten, Schritt für Schritt weitergehen auf dem Weg des Glaubens. Von da möchte ich jeden unter uns fragen, heute Morgen, wie sieht es bei dir aus? Machst du Fortschritte? Machst du Fortschritte im geistlichen Leben? In welchen Bereichen erlebst du geistlichen Fortschritt? Drei konkrete Dinge für jeden von uns, wie wir Fortschritte machen können. Das erste, wende dich Gott zu und bitte ihn. Denn Fortschritt ist nicht etwas, was wir allein aus eigener Kraft tun, es ist Gottes Werk in uns. Bete regelmäßig, Herr, hilf mir, Fortschritt zu machen. Hilf mir, in bestimmten Bereichen weiter zu wachsen. Was auch immer es ist, Herr, schenk mir mehr Liebe für die Menschen. Herr, schenk mir mehr Geduld. Herr, schenk mir ein größeres Verlangen, dein Wort zu lesen. Gott hört Gebet. Bitte Gott. Zweitens, such dir geistliche Vorbilder. Wir haben vorhin schon darüber nachgedacht, die Bedeutung von Vorbildern. Finde andere Christen, die dir gute Vorbilder sein können. Und es muss nicht nur einer sein. Ich habe eine ganze Reihe verschiedener Geschwister, die in unterschiedlichen Lebensbereichen für mich Vorbilder sind. Manche sind Vorbilder im Gebet, andere sind Vorbilder darin, wie sie sorgfältig Gottes Wort studieren. Andere sind Vorbilder darin, weil ich einfach in ihnen eine enorme Liebe sehe und ich sehne mich danach, noch mehr Liebe zu haben. Andere sind Vorbilder darin, wie sie Leid ertragen. Such dir Vorbilder und folge ihnen nach. Das ist der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt, um geistlich Fortschritt zu machen, komm regelmäßig in die Versammlung der Gemeinde. Komm mit dem Verlangen, hier ermahnt und belehrt zu werden.
Das widerstrebt uns manchmal. Aber wenn ich Fortschritt machen will, dann brauche ich es manchmal, dass das Gute ermutigt wird, dass ich aber manchmal auch ermahnt werde, korrigiert werde, belehrt werde. Also das gilt uns allen. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. So heißt es jetzt hier zu Beginn von Vers 16. Beharre in diesen Stücken. Das ist wirklich die Zusammenfassung des Auftrags der ersten beiden Punkte. Und dann folgt ein Satz, ganz am Ende unseres Predigttextes, der verdeutlicht, dass es dabei wirklich um alles geht. Ich lese nochmal den ganzen Vers 16. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Stücken. Denn, wir merken, das Wort ist bedeutend, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Lukas, das ist das große Ziel deines Dienstes. Das klingt erstmal seltsam und nach einer völligen Überforderung. In deinen theologischen Studien hast du gelernt, dass Rettung etwas ist, das zwar alle Menschen brauchen, aber das nur Gott geben kann. Und hier wirst du nun aufgerufen, andere zu retten und dich selbst. Bevor ich darauf weiter eingehe, möchte ich ganz kurz jeden von uns fragen. Ist dir bewusst, dass du Rettung brauchst? Ist dir bewusst, dass du Rettung brauchst? Wir haben schon davon gehört, dass wir geistlich wachsen sollen, dass wir Fortschritte machen sollen. Aber um geistlich wachsen zu können, muss man erst einmal geistlich geboren werden. Um Fortschritt machen zu können, muss man auf dem richtigen Weg unterwegs sein. Nun lehrt uns die Bibel allerdings, dass wir alle von Geburt an geistlich tot sind. Epheser 2,1. Ja? Ihr alle wart tot in euren Sünden und Übertretungen. Das ist der Naturzustand des Menschen seit dem Sündenfall. Und Jesaja hat schon gelehrt, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Das heißt, wir waren auf dem falschen Weg und geistlich tot. Wir sollen aber wachsen und Fortschritt machen auf dem richtigen Weg. Nun, weil das für uns, von uns aus unmöglich ist, brauchen wir Rettung. Und weil Gott ein Gott voller Barmherzigkeit und Liebe ist, will er uns genau das geben. Will er uns dazu befähigen, damit er dann uns, wenn wir gerettet wurden, wenn wir von ihm geistig auferweckt wurden, wenn wir von ihm auf den richtigen Weg gestellt wurden, dann tun können, wozu er dann die Christen aufruft. Und so hat Gott in seiner großen Liebe seinen einen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt gesandt, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Jesus Christus kam für dich, wenn du heute hier bist, und noch verloren bist, noch keine Rettung gefunden hast. Und er kam für dich, wenn du bei ihm Rettung gefunden hast. Denn dazu lebte Jesus das vollkommen gute Leben. Er hat in allem so gelebt, wie unser Text uns das sagt. Er war ein Vorbild im Leben und seine Lehre war perfekt. Ein vollkommenes Leben und vollkommene Lehre. Und so weist er uns durch sein Vorbild und durch seine Lehre den Weg. Aber wie gesagt, wir sind noch nicht überhaupt in der Lage, diesen Weg zu gehen. Deswegen brauchen wir mehr als das Vorbild Jesu. So wunderbar, so gut sein Vorbild ist. Nein, er kam vor allem nicht nur um zu lehren, sondern dann um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Deswegen ist das Kreuz so zentral im christlichen Glauben, der Ort, wo Jesus starb. Deswegen reden wir Christen ständig über seinen Tod und nicht nur über seine Lehre. Denn dort am Kreuz nahm Jesus die gerechte Strafe auf sich, die wir verdient hätten. Wir alle, weil wir immer wieder abirren, weil wir immer wieder Dinge sagen und denken und tun, die Gott nicht gefallen, wir alle hätten Gottes Gericht verdient. Gott ist heilig. Und er hat uns geschaffen, damit wir ihn abbilden gegenüber aller Schöpfung. Aber das tun wir nicht. Und so hätte Gott jedes Recht, als unser Schöpfer, uns zu richten. Aber in seiner großen Liebe sendet er seinen Sohn, Jesus Christus, der, nachdem er das Leben gelebt hat, das wir hätten leben sollen, den Tod stirbt, den wir verdient gehabt hätten. Und so gibt er sein Leben. Damit jeder, der zu ihm kommt, der sich an ihn hängt, der sich auf ihn verlässt, ihm seine Sünden bekennt und gibt, bei ihm Vergebung findet. Jesus nimmt unsere Schuld mit ans Kreuz, wenn wir sie ihm bringen. Und dann ist er am dritten Tage auferstanden. Er ist der lebendige Herr. Er hat uns seinen Geist gesandt und durch seinen Geist und durch sein heiliges Wort ruft er uns nun, zu ihm zu kommen und dann ihm nachzufolgen. Eines Tages wird er wiederkommen. Er wird kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Er wird dann richten alle, die in Rebellion verharren, die auf dem falschen Weg sind, die das geistliche Leben nicht ergriffen haben, aber alle, die in ihm ihren Retter und Herrn gefunden haben. Alle, die von ihm so durch seine Gnade auferweckt wurden zu einem geistlichen Leben. Die Bibel spricht ja von einer Wiedergeburt. Alle, die ihm nachfolgen und deswegen auf dem richtigen Weg unterwegs sind, die sind in gewisser Weise schon gerettet, aber die werden dann gerettet am Tag, wenn Jesus wiederkommt. Gerettet heraus aus allem Leid, aus allen Nöten, aus allen Herausforderungen dieses Lebens. Hinein in eine ewige, herrliche Zukunft in der Gegenwart unseres Herrn. Also wenn du heute hier bist und dich freust, dass hier ein Jugendreferent eingesegnet wirst, aber selber diese Rettung noch nicht ergriffen hast, dann sage ich dir eins. Das Wichtigste für dich ist nicht, was hier heute mit Lukas geschieht. Das Wichtigste für dich ist, dass du erkennst, dass du Rettung brauchst. Und dass du zu Jesus Christus kommst und bei ihm Rettung findest. Und wenn du Fragen dazu hast, dann sprich Daniel an, komm gern zu mir. Sprich zu wahrscheinlich den allermeisten, die hier um dich rum sitzen. Das wäre das Schönste überhaupt, wenn der Dienst von Lukas gleich beginnt, damit dass Menschen Christus erkennen, Rettung finden. Nun, Lukas, du durftest Rettung finden schon ganz früh in deinem Leben. Du bist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, deine Eltern haben dir von klein auf das Evangelium nahegebracht und du hast schon in Kindertagen mit deiner Mutter, wenn ich das richtig erinnere, irgendwann gebetet und gesagt, ja, Jesus, ich möchte dich als meinen Retter und Herrn haben. Tatsächlich war es bei Timotheus nicht ganz anders. Es war seine Mutter und Großmutter, über die er zum Glauben kam. Ich weiß, dein Vater spielt auch eine Rolle dabei, aber lassen wir mal die Mutter heute im Fokus. Und doch schreibt Paulus jetzt dem Timotheus, dass er sich selbst retten wird, wenn er weiter Acht hat auf sich selbst und auf die Lehre. Nun, dabei geht es also darum, dass Paulus ihn anspornt, jetzt den guten Weg des Glaubens weiterzugehen, bis zum Ziel. Wir haben darüber nachgedacht, Rettung ist einmal ein Gerettetwerden hinein in die Beziehung mit Jesus Christus, aber die endgültige Rettung finden wir, wenn wir am Ziel ankommen. Und Paulus sagt zu Timotheus, nun geh diesen Weg weiter. Dreh dich nicht im Kreis, dreh nicht wieder um. Und das möchte ich dir auch sagen, ich bin guter Dinge, dass der Herr, der das gute Werk in dir begonnen hat, es auch vollenden wird am Tage Jesu Christi. Das ist ein Zuspruch aus Gottes Wort und gleichzeitig ist ein Auftrag an dich, geh den Weg weiter. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Und so wirst du das große Ziel erreichen. Nun, und du bist jetzt hier eingesetzt, von der Gemeinde berufen, damit du nicht nur dich selbst an das großartige Ziel bringst, sondern noch viele andere mitnimmst. Setz dich dafür ein, dass viele Menschen Rettung bei Jesus Christus finden. Weise den Menschen durch dein Vorbild, durch dein Leben und durch deine Lehre weiter den Weg zum herrlichen Ziel. Hab diese beiden Aspekte der Rettung im Blick. Gerade bei der jungen Gemeinde, sieh zu, dass du Kinderherzen, die Jugendlichen lehrt, dass sie Jesus Christus erkennen, dass sie ihn ergreifen im Glauben. Und dann diene ihnen und der ganzen Gemeinde, dass sie den guten Weg des Glaubens weitergehen, bis zur endgültigen Rettung in Jesus Christus, in der Herrlichkeit. Und so wird der Herr dich gebrauchen, um die zu retten, die dir folgen und auf dich hören. Möge der Herr dich dazu segnen und gebrauchen. Ich bete. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Danke, dass es uns auch herausfordern darf, weil du Gott bist und wir die Menschen, wir deine Geschöpfe. Herr, wir haben sehr herausfordernde Verse gehört. Aber wir sind dankbar, weil du uns mit deinem Wort Worte des Lebens gibst. Herr, vergib uns da, wo wir anderen nicht ein Vorbild sind, im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Herr, verändere uns, verwandle uns mehr hinein in das Ebenbild unseres Herrn. Herr, mach uns zu Menschen, die begierig sind, dein Wort zu hören, aus deinem Wort ermahnt zu werden, aus deinem Wort belehrt zu werden. Herr, hilf uns, im Glauben fortzuschreiten, bis wir das Ziel unseres Glaubens erreichen, die ewige Herrlichkeit. Herr, ich befehle dir diese Gemeinde an, befehle dir Lukas Stadt an, bitte ich, gebrauche ihn, setze ihn zum Segen für die Geschwister hier. Und das bitten wir in Jesu Namen. Amen.